Sind und natürlich auch allen, die uns gegebenenfalls zugeschaltet sind. Das betrifft nicht nur zwei Sachverständige, zu denen komme ich gleich noch persönlich. Wir freuen uns immer über das Interesse an unseren Anhörungen. Meistens lohnt es sich auch, dabei zu sein, denn im Zweifel lernt man dazu. Ich begrüße insbesondere auch den parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Michael Kellner. Herzlich willkommen. Das ist eine gute Tradition, dass die Staatssekretäre auch bei unseren Anhörungen dabei sind. Ganz besonders herzlich grüße ich natürlich die Sachverständigen, die uns heute mit ihrem Sachverstand zur Verfügung stehen. Sechs an der Zahl nehmen an dieser Anhörung teil. Vier sehe ich hier im Raum. Ein herzliches Willkommen. Zwei sind uns zugeschaltet. Und was dann auch immer ein besonderes Ereignis ist, Herr Dr. Rühling ist uns zugeschaltet aus Paris und Thomas König ist uns zugeschaltet aus Alaska. Das ist ja auch nicht alltäglich. Ich habe gehört, Sie haben sich schon unterhalten im Vorwege, auch um die Technik zu prüfen. Der Hinweis, dass Ihnen schon Elche und Grizzlies begegnet sind, bezieht sich hoffentlich nicht auf Ihre Anreise zu dieser Anhörung, sondern ist wahrscheinlich allgemein gemeint worden. Es ist bei Ihnen 23 Uhr. Wir werden zusehen, dass wir um 12:30 fertig sind. Ist dann ein bisschen später für Sie, aber umso dankbarer sind wir, dass Sie auch teilnehmen an dieser Anhörung. Die Liste der Sachverständigen sieht dann wie folgt aus. Ich begrüße also herzlich Professor Dr. Hinz, Direktor der Handelspolitik bei der Universität Bielefeld und dem Kieler Institut für Weltwirtschaft. Herzlich willkommen, Herrn Dr. Mikko Huotari, Direktor Emeritus Mercator Institute for China Studies hier in Berlin. Frau Dr. Cora Franziska Jungblut, Senior Expert China and oder Asia Pacific bei der Bertelsmann Stiftung. Herzlich willkommen. Und dann haben wir Thomas König, den ich schon erwähnt habe, Leiter Referat China, Asien Pacific Ausschuss der deutschen Wirtschaft, der DIHK. Was Sie nun nach Alaska verschlagen hat, werden Sie uns wahrscheinlich kurz noch sagen. Die meisten bei der DIHK kriegt man ja auch in Berlin. Aber umso dankenswerterweise, muss man ja sagen, haben Sie sich bereit erklärt. Ortszeit 23.05 Uhr. Ich begrüße ebenfalls Dr. Tim Nicolas Rühling, Europäische Kommission, China Fellow Generaldirektion, zugeschaltet aus Paris. Auch schön. Und herzlich willkommen auch an Herrn Fridolin Strack vom Bundesverband der deutschen Industrie. Sie sind Abteilungsleiter für internationale Märkte. Da werden Sie uns sicherlich auch viel über China sagen können. Alle anderen Zuhörer, Mitarbeiter des Ministeriums sind uns natürlich ebenfalls herzlich willkommen, genauso wie die Gäste, die uns im Parlamentsfernsehen zuschauen können. Die Videokonferenztechnik, die auch ermöglicht, an dieser Sitzung teilzunehmen, hat manchmal den Nachteil, dass wenn man die Stummschaltung nicht aktiviert, dass wir dann hier hören, was bei Ihnen zu Hause stattfindet. Das wollen wir nicht. Deswegen bitte ich, die Stummschaltung dann auch jetzt zu aktivieren, falls das noch nicht geschehen ist. Was hier manchmal passiert, sind technische Probleme in der Videokonferenztechnik. Sollten die wieder erwartend heute auch auftreten, dann bleiben Sie sozusagen an den Geräten. Wir versuchen dann wie immer zügig Probleme zu beheben. Meistens gelingt das auch. Man darf die Hoffnung nur nicht aufgeben. Die öffentliche Anhörung heute beschäftigt sich mit folgender Vorlage, nämlich dem Antrag der CDU/CSU mit dem Thema Einsetzung einer Kommission zur Überprüfung der sicherheitsrelevanten Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und China. Da gibt es eine Bundestagsdrucksache zu. Und zwar zu der Nummer 20/9323. Kurz zum Ablauf der heutigen Sitzung. Die Kolleginnen und Kollegen hören das jedes Mal. Aber für diejenigen, die nicht immer dabei sind, der Hinweis, wir haben hier anderthalb Stunden Zeit. Die laufen schon. Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, dass wir jeweils bei jeder Meldung der Fraktionen 3 Minuten Zeit haben, und zwar für Frage und Antwort. Das heißt, je kürzer man fragt, desto länger kann man antworten. Wenn er Zeit überschreibt, muss ich im Interesse aller dann irgendwann als Vorsitzender tätig werden. Aber meistens klappt das. Die Zeit wird nämlich auch aus diesem Grunde eingeblendet. Und irgendwann wird es rot und dann wird es Zeit, zum Ende zu kommen. Ich möchte noch darauf hinweisen, das ist jetzt so eine interne Geschichte durch Mandatsniederlegung von einem Kollegen hier und der damit nicht verbundenen Nachrückung eines anderen oder einer anderen Kollegin. Und weil aus der AfD ein Kollege ausgetreten ist aus der Fraktion, hat es nach unseren Berechnungen dann hier im Deutschen Bundestag Änderungen gegeben bei der Reihenfolge der Worterteilung bei der öffentlichen Anhörung. Um das kurz zu sagen, das Ergebnis ist, die FDP darf einmal weniger fragen, die Grünen dürfen einmal mehr fragen. Das hat sich arithmetisch so ergeben. Erklären können das nur ganz wenige, aber das nennt sich die Berechnungsart jedenfalls, St. Clark-Scapers, glaube ich, die wenden wir hier immer an. Fragen Sie mich nicht, warum das so ist. Es ist so. Es ist mehrfach geprüft worden und die Bundestagsverwaltung, die Grünen haben da auch nichts gegen, habe ich mir sagen lassen. Dann vielleicht noch abschließend jeden Kollegen und jede Kollegin bitte ich, das wissen Sie aber auch, kurz anfangs zu sagen, an wen sich die Frage richtet. Das ist auch gut fürs Protokoll, damit man weiß, wer dann antwortet. Eingangsstatements sind manchmal vorgesehen, bei uns aber nie, weil wir es besser finden, Sie antworten auf Fragen und Sie erzählen uns nicht, was Sie meinen, erzählen zu müssen. Das ist im Zweifel auch nicht schlecht, die Regelung, aber ich glaube, oder wir sind der Auffassung, das ist besser so, wie wir uns das ausgedacht haben. Es gibt ein Wortprotokoll dazu und deshalb macht es Sinn, zu wissen, wer antwortet und wer fragt. Und mit dieser Befragung wollen wir jetzt auch beginnen. Wir richten uns da immer nach der Fraktionsstärke. Nicht, dass man sich wundert, dass manche Fraktionen vielleicht häufiger drankommen als andere. Das liegt an der Bundestagswahl und an den Mehrheitsverhältnissen. Deswegen beginnt die SPD mit der Fragerunde und genau genommen mit Bernd Westphal.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch an die Damen und Herren Sachverständigen, dass Sie uns heute zur Verfügung stehen für diese Anhörung. China ist nach wie vor ein wichtiger Handelspartner für Deutschland und Europa. Und deshalb meine Frage zuerst an Dr. Huotari. Wie schätzen Sie das ein? In welchen Bereichen sollten wir oder in welchen Bereichen können wir als Deutschland und Europa mit China weiterhin wirtschaftliche Beziehungen vertiefen oder eher vorsichtig betrachten, auch auf Augenhöhe, was die wirtschaftlichen Beziehungen angeht und vor allen Dingen auch, was die sicherheitspolitischen Herausforderungen angeht.
Besten Dank. Guten Morgen, Herr Vorsitzender, Herr Westphal. Vielen Dank für die Einladung, die Gelegenheit hier vorzutragen. Eine Vorbemerkung vorausgeschickt. Ich glaube, es ist allen bekannt, dass wir uns in einer Phase der geopolitischen Globalisierung befinden und alte Maßgaben mit Blick auf Unternehmensbeziehungen oder auch wirtschaftliche Verflechtungen heute neu gedacht werden. Das gilt nicht nur für die Politik, sondern an vielen Stellen in Unternehmen auch schon so umgesetzt. Zu Ihrer Frage konkret. Es gilt weiterhin die Maßgabe, dass die Mehrheit, Kollegen der Rhodium Group haben das einmal beziffert, 85% der Wirtschaftsbeziehungen mit China durchaus problemfrei sein können. Es gilt genau hinzuschauen, aber bei Konsumgütern, wo es keine strategischen Abhängigkeiten gibt, sehen wir überhaupt keine Herausforderungen und keine Notwendigkeit, aktiv zu werden. Bei Exporten sollten wir dringend darauf achten, dass die Exporte nicht zurückgehen nach China, wie es im Moment der Fall ist. Also will sagen, was die Handelsbeziehungen angeht, wenn es nicht um genau speziell definierte kritische Abhängigkeiten im Bereich von Rohstoffen oder anderen Gütern geht, sollten wir weiterhin daran festhalten, dass ein großer Teil und die Mehrheit der Wirtschaftsverflechtung mit China positiv zu bewerten ist. Bei Investitionen ist die Lage erstmal grundsätzlich ähnlich. Es ist richtig und gut, dass in China Produktion stattfindet. Es ist grundsätzlich gut, dass chinesische Investitionen in Deutschland und Europa getätigt werden können. Auch da gilt es für den begrenzten Bereich von sicherheitspolitisch relevanten Fragen genauer hinzuschauen und hier entsprechend Maßnahmen zu ergreifen.
Herzlichen Dank auch dafür, dass Sie vollständig in der Zeit geblieben sind. Die zweite Frage stellt für die CDU-CSU Julia Klöckner.
Ja, guten Morgen auch von mir. Ganz herzlichen Dank im Namen unserer CDU-CSU-Arbeitsgruppe und Fraktion. Da wir den Antrag auch gestellt haben, will ich einleitend noch sagen, dass die deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen für uns aus unserer politischen Sicht große Bedeutungen haben, aber deshalb auch das Thema Reziprozität, also was gegenseitig auch möglich ist. Und uns interessiert dann natürlich auch, mit welchen Mitteln die EU künftig auf politischen Druck aus China zum Beispiel agiert und reagiert. Aber es muss auch im Einklang mit unseren nationalen Sicherheitsinteressen eben stehen. Und deshalb ist eine strategische Debatte so notwendig, was den Umgang angeht, De-Risking etc., aber auch was Abhängigkeiten anbelangt. Und deshalb diese strategischen Debatten auch hier im Parlament. Und deshalb geht meine erste Frage an Herrn Professor Dr. Hinz. Und meine Frage geht dahingehend mit Blick auf De-Risking, welche Gefahren auf der einen Seite Sie sehen, also welche Verwobenheiten, die Sie als gefährlich oder riskant, nicht gefährlich, sondern als riskant betrachten, aber auf der anderen Seite auch, was ein De-Risking dann bedeuten würde für beide Seiten auch. Sie sehen das, wie ich hörte, die derzeitigen Verflechtungen mit China und der deutschen Wirtschaft, das sehen Sie als sehr gering eher an oder ist auch eine der Meinungen. Und da würden wir sehr gerne wissen, was würde das heißen, wenn wir viel stärker diversifizieren würden für unseren Import und auch Export? Und vor allen Dingen, was würden Sie uns empfehlen für den Umgang mit China?
Herzlichen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank für die Frage. China ist natürlich ein bedeutender und einer der bedeutendsten deutschen Handelspartner, sowohl im Außenhandel als auch bei Investitionen, wie eingangs gesagt von meinem Kollegen zur Linken. Ich glaube, es ist ganz wichtig, so wie Sie schon meinten, einmal nüchtern einen Blick in die Daten zu werfen. Und da sieht man, dass China natürlich, wie gesagt, ein extrem wichtiger Handelspartner ist. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, wie wichtig ist China für den deutschen Außenhandel, dann ist das so bei 9%, 9-10%, manchmal sind es auch nur 8%, je nachdem, welchen Monat man schaut. Das variiert natürlich stark über die Produktgruppen, sowohl bei Exporten als auch bei Importen. Das heißt, der Status quo ist so, dass es nicht, wie teilweise gedacht wird, China irgendwie 20-30% unserer Exporte und Importe ausmachen. Nein, wirklich nicht. Das Relevante für Deutschland, relevante Märkte sind erstmal Europa und dann der Westen, wie auch immer man den bezeichnen möchte. China ist natürlich wichtig, aber eben wird häufig überschätzt. Zum zweiten Punkt. Also das ist der Status quo. Dann was wäre, wenn es zu einem De-Risking oder wenn man ein De-Risking wirklich vorantreibt oder sogar ein Extremszenario hat, in dem man ein Kappen dieser Handelsbeziehung hätte? Was wären dann die wirtschaftlichen Auswirkungen? Das ist also das, was maximal passieren kann. Und auch da ist es so, dass das nicht, das zeigt eine Studie, die wir vor einigen Monaten veröffentlicht haben, dass es nicht katastrophal wäre. Und das bedeutet nicht, dass man da reinschlittern sollte, sondern es bedeutet, dass es politischen Handlungsspielraum gibt, in dem man genau sehen kann, welche evaluieren sollte, welche Produkte wichtig sind und welche, bei welchen es komplett unkritisch ist, dass man dort weiter handelt.
Vielen Dank, Herr Professor Hinz. Dazu lässt sich sicherlich noch mehr sagen. Die Zeit war abgelaufen, aber ich sage voraus, Sie werden noch mal gefragt werden und dann kann man das auch noch erweitern. Das Wort hat jetzt Mike Außendorf für die Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, danke, Herr Vorsitzender. Wir beobachten ja schon lange, dass China global strategisch handelt und Handelspolitik und Wirtschaftspolitik nur ein Teil in einem großen Baukasten ist, das China aufbaut. Und insofern ist es sehr zu begrüßen, dass wir heute hier mal strategisch diskutieren. Wir haben ja mit der Bundesregierung jetzt auch eine China-Strategie vorliegen. Und wichtig ist natürlich, dass sowas langfristig trägt. Und das setzt voraus, dass wir das parteiübergreifend auch mittragen. Insofern nochmal danke für den Aufschlag. Herr Dr. Rühlig, Sie haben ja in Ihrer Stellungnahme einen Schwerpunkt gesetzt auf Risikoprofile. Und da würde ich Sie bitten, das mal ein bisschen auszuführen, wie das genau zu verstehen ist. Es geht ja auch so ein bisschen in die Richtung zu bewerten, was ist eigentlich wichtig, wo braucht man De-Risking, wo vielleicht nicht. Und bitte das mal auszuführen.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich muss vorab sagen, ich spreche hier nicht im Rahmen der Europäischen Kommission, sondern in meiner persönlichen Kapazität. Nun, zunächst mal, ich glaube, die geopolitischen Kosten kommen auf Deutschland und die Europäische Union ohnehin zu. Das heißt, Es geht in der Tat darum, wie auch die beiden Vorredner sehr geschätzt von mir bereits ausgeführt haben, weite Teile der wirtschaftlichen und technologischen Kooperation mit China sind unproblematisch. Worum es aber geht, ist, glaube ich, stärker klarzuziehen, worin genau die Probleme, die Risiken bestehen. Je genauer man die definiert hat, desto genauer weiß man, was man zu tun hat, aber auch, wo es unproblematisch ist, weiterhin das zu tun, was wir bislang gemacht haben. Und ich glaube, es gibt vor allem vier zentrale Risikoansätze. Das eine ist die Frage der Wertschöpfungskettenresilienz. Hier geht es darum, dass man keine Lieferengpässe haben möchte, dass man einfach weiterhin den Zugang, dass man zu große Abhängigkeiten von einem oder wenigen Anbietern vermeiden will. Es geht aber auch um Fragen nationaler Sicherheit aus meiner Sicht. Hier haben wir natürlich insbesondere das Fallbeispiel 5G, mögliche Hintertüren ausführlich diskutiert. Auch da sind Abhängigkeiten, wirtschaftliche Abhängigkeiten, wenn das verbunden ist mit solchen Hintertüren, natürlich ausgesprochen problematisch. Es geht zum dritten um den Schutz von Werten und Normen, die wir uns genau anschauen müssen. Auch hier ist die Frage sozusagen, nutzen wir beispielsweise Technologie, die zentral ist und die uns unsere Privatsphäre untergraben kann beispielsweise. Und es geht auch um Fragen von Wettbewerbsfähigkeit aus meiner Sicht. Also wir wollen auch sicherstellen, dass entsprechend Wertschöpfung weiterhin in Europa stattfindet. Und das können aus meiner Sicht Unternehmen nicht allein leisten. De-Risking machen Unternehmen, aber die Risiken, die Unternehmen sehen und Risiken, die gesamtwirtschaftlich und gesamtgesellschaftlich bestehen, sind nicht immer deckungsgleich.
Vielen Dank, Herr Dr. Rühlich. Auch Sie sind dankenswerterweise in der Zeit geblieben. Karl Julius Kronberg für die Liberalen.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Schrack vom BDI. Die Union beantragt die Einsetzung einer Kommission, die die sicherheitsrelevanten Wirtschaftsbeziehungen zu China überprüft. Ganz allgemein, was ist von einer solchen Kommission zu halten? Welche Chancen, aber auch welche Risiken sind damit für die deutsche Wirtschaft verbunden? Und sind dem BDI Beispiele gelungener Investitionsscreenings im Sinne des Antrags bekannt?
Vielen Dank für die Frage, Herr Kronberg. Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten und sehr geehrte Damen und Herren, wir im BDI halten es in der Tat für wichtig und ich glaube, das spiegelt sich auch schon in dem Meinungsbild der Experten hier wieder. Wir haben eine veränderte Sachlage zu China, wir haben eine veränderte Risikoeinschätzung zu China. Das spiegelt sich nicht nur wieder im Koalitionsvertrag und in einer geänderten China-Strategie der aktuellen Koalition, sondern es spiegelt sich auch wieder beispielsweise in einer geänderten China-Positionierung der CDU-CSU-Fraktion, wo ich deutlich mehr Konsensbildung zu Umgang mit China erkenne, als wir das in der Vergangenheit hatten. Wir halten es für notwendig im BDI, uns über sicherheitsrelevante Fragen viel, viel mehr Gedanken zu machen. Wir stehen hinter einem Ansatz von De-Risking, gezielt, auch wie Tim Rühlig es beschrieben hat, gezielt einzelne Risiken zu identifizieren und versuchen abzubauen. Das gilt sowohl für Risiken, die volkswirtschaftlichen Charakter haben. Ich glaube aber, dass jenseits der Handelsstatistiken, wo vielleicht die Risiken kleiner erscheinen, in individuellen Fällen der Firmen die Risiken durchaus größer sein können. Herr Kronberg, ich glaube aber, dass wir mit einem Ansatz, wo wir versuchen, Firmen in ein größeres Transparenzsystem reinzubekommen, uns keinen Gefallen tun, weil wir halt wirklich über technologisch sehr sensible Daten sprechen müssen, wenn wir über solche Risiken und technologische Abhängigkeiten von China sprechen. Und es geht hier nicht nur darum, uns im Wettbewerb gegen China zu schützen, sondern es geht auch darum, dass wir innereuropäisch im Wettbewerb sind, dass wir sensible Daten, die einzelne Wettbewerber im deutschen Markt wechselseitig haben, nicht transparent machen wollen. Und da neigen wir dazu zu sagen, der Ansatz ist gut, sich um das Thema Economic Security intensiver zu kümmern. Der Ansatz, Firmen in eine stärkere Transparenz reinzuzwingen, die, wo es um eine Veröffentlichung von Daten geht, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Danke.
Herzlichen Dank. Sie sind alle sehr vorbildlich, was die zeitlichen Vorgaben betrifft. Ich hoffe, das geht so weiter. Für die AfD hat das Fragerecht Dr. Malte Kaufmann.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, Herr Staatssekretär, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kollegen. Danke auch nochmal an die Union, die die Anhörung initiiert hat. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir uns über dieses Thema mal im Rahmen so einer Anhörung auseinandersetzen. Meine Frage geht an Professor Hinz. Sie hatten vorhin ausgeführt, dass so ein plötzlicher Abbruch von Wirtschaftsbeziehungen mit China zwar schon schlimme Folgen hätte, aber nicht existenzgefährdend für unsere deutsche Wirtschaft. Vielleicht könnten Sie da noch mal ausführen, was Sie genau damit meinen. Warum nicht? Weil es gibt ja schon einige Materialien, wo China eine Monopolstellung einnimmt. Und dann ist es ja auch so mit der wertegeleiteten Außenpolitik. Es sind ja auch in vielen anderen Ländern Probleme, die mit Wirtschaftsbeziehungen einhergehen. Also von daher würde mich interessieren, wie da Ihre Strategie des De-Riskings aussieht.
Danke für die Frage. Zum Ersten zur Einschätzung der wirtschaftlichen Effekte. Sollte es zu einem spontanen Decoupling kommen? In so einem Fall ist es so, dass es natürlich erstmal relevant ist, wie sind bis dato die wirtschaftlichen Beziehungen gewesen. Und dann hat es aber natürlich noch weiterführende Folgen. Also in dem Moment, in dem auf einmal irgendwelche wichtigen Vorprodukte nicht mehr verfügbar sind, können einzelne Unternehmen nicht mehr richtig produzieren. Das Gleiche würde in diesem Szenario, was wir modellieren, ist es natürlich nicht ein Decoupling nur zwischen Deutschland und China, sondern es ist sozusagen eine Blockbildung auf einmal. Es ist der Westen gegen einen Block mit China, Russland und Verbündeten. Das heißt, auch von dort könnte man nicht mehr neue Produkte beziehen. Aber was eben auch passiert, ist, dass in der kurzen Frist ist es sehr, sehr schwierig ist, für Unternehmen dort zu agieren. Es hat also wirklich große Effekte. Wir rechnen da, dieses Modell rechnet in einem plausiblen Fall einen kurzfristigen Rückgang von 5% der Wirtschaftsleistung, was enorm ist. Also das ist vergleichbar mit der Finanzkrise. Aber das ist eben in einer sehr kurzen Frist. Und es ist auch, also auch hier sei gesagt, es ist eben nicht katastrophal, sondern es ist eine sehr, sehr schwere kurzfristige Rezession. Es ist aber ja auch so, dass es eine sehr spezifisch getriebene Rezession ist. Also es ist nicht vergleichbar mit der Finanzkrise. Und dadurch kommt es dazu, dass Firmen also reagieren können darauf und innerhalb der mittleren Frist sich dann umorientieren können. Und natürlich gibt es sehr, sehr konkrete Abhängigkeiten bei einzelnen Produkten. Aber auch hier, glaube ich, ist es sinnvoll, nochmal genau das zu beleuchten. Was wir aber zeigen können in der Studie ist, dass wenn wir in dieser Simulation es so machen, dass Produkte kaum ausgetauscht werden können, selbst dann wäre dieser initiale Rückgang nur 20% stärker, also 6% Punkte insgesamt von der Rezession. Also auch das wäre nicht katastrophal.
Herzlichen Dank, Esra Limbacher für die SPD.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Dr. Huotari. Es ist ja sehr gut, dass wir heute über diese wichtigen Fragestellungen diskutieren können, insbesondere vor der wichtigen Reise unseres Bundeskanzlers hinsichtlich auch zur Beratung der wirtschaftspolitischen Beziehungen mit unserem wichtigsten Handelspartner, nämlich der Volksrepublik China. Wir haben im letzten Jahr die China-Strategie der Bundesregierung diskutiert und die wurde Gott sei Dank verabschiedet. Können Sie vielleicht vor diesem wirtschaftspolitischen Hintergrund, vor dem wir heute diskutieren, einordnen, was für einen Fortschritt diese Strategie für Deutschland und Europa bedeutet?
Besten Dank, Herr Limbacher. Vielleicht auch hier eine kurze Vorbemerkung, wenn wir von der Grundannahme ausgehen, dass China der wichtigste Handelspartner für Deutschland ist, dann ist das Stand jetzt so. Wir erwarten, dass sich das verschiebt in den nächsten 1 bis 2 Jahren in Richtung der USA. Und die Differenzierung Importe, Exporte scheint uns sehr wichtig. Das Niveau der Exporte Deutschlands geht eben derzeit recht deutlich zurück. Wenn das so weitergeht, dann ist China so wichtig wie die Schweiz für uns. Und das ist natürlich weiterhin relevant. Zu Ihrer konkreten Frage. Die China-Strategie, auch die nationale Sicherheitsstrategie haben ein aktives De-Risking betont, dabei den Anspruch formuliert, kritische Abhängigkeiten fortlaufend zu analysieren. Ich glaube, in aller Umfassendheit ist dieser Anspruch nicht eingelöst. Zumindest sind mir nicht die Prozesse, Mechanismen und Ergebnisse bekannt davon. Es gibt Bemühungen, Kapazität aufzubauen in den diversen Ministerien, BMWK, BMF, im Auswärtigen Amt. Aber dass wir einen integrierten Ansatz der Analyse und dann Bearbeitung der Herausforderungen kritischer Abhängigkeiten in Deutschland derzeit haben, das können wir, glaube ich, nicht mit gutem Gewissen behaupten. Trotzdem, es sind deutliche Fortschritte gemacht worden, was eben den Kapazitätsaufbau angeht, was auch das Bewusstsein, dass die Sprache und das Erkennen der Herausforderungen angeht. Ich glaube, wenn wir die Analysen von Experten oder auch Institutionen aus dem Dunstkreis der Bundesregierung annehmen hier, ist klar, dass der Handlungsdruck aber eher gewachsen ist. Bundesbank schreibt vor wenigen Wochen, Unternehmen und Politik sollten weiter Anstrengungen unternehmen, um die Widerstandsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft zu stärken. Kollege Mattes von dem IW sagt, er kann kein nennenswertes strukturelles De-Risking der deutschen Wirtschaft erkennen. Also es gibt Fortschritte durch die China-Strategie und andere Bemühungen der Ministerien, aber wir haben noch einen weiten Weg vor uns.
Herzlichen Dank. Das ist wirklich ein interessanter Einblick, jedenfalls so aus meiner persönlichen Sicht. Ich hätte das alles ein bisschen anders eingeschätzt, aber ich habe auch nicht so viel Sachverstand wie Sie. Wir machen weiter in der Befragung mit Stefan Rohnhoff für die CDU-CSU.
So, ich muss Sie an mich. So, jetzt sollte es funktionieren. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Professor Dr. Hinz. Mich würde vor allen Dingen interessieren, wo Sie besondere Abhängigkeiten, in welchen Sektoren, in welchen konkreten Bereichen Sie besondere Abhängigkeiten sehen. Und Dr. Huatari hat gerade gesagt, dass Unternehmen eine Diversifizierungsstrategie, ein De-Risking nicht so betrieben haben. Wie beurteilen Sie, wie bewerten Sie die Lage in der deutschen Wirtschaft? Gibt es dort Erkenntnisse zur Diversifikation von großen, aber von kleinen und mittleren Unternehmen? Dankeschön.
Herzlichen Dank für die Frage. Vielleicht fange ich von hinten an und sage etwas zu der grundsätzlichen Wichtigkeit. Also wie hat sich das entwickelt über die letzten Jahre? Gab es schon eine Form von De-Risking? Und ohne da jetzt in konkrete, auf eine Unternehmensstruktur eingehen zu können, muss man auch sagen, datenseitig, aber das ist eine andere Frage, ist es so, dass der Anteil Chinas an den deutschen Importen recht konstant war in den letzten 10 Jahren. Also über seit der Öffnung Chinas und dann WTO-Beitritt gab es einen starken Anstieg, aber seit 2015 ist es relativ stabil, was ja auch vielleicht ganz interessant ist und schon darauf hindeutet, dass es nicht grundsätzlich zu einer massiven Expansion nach Chinas kam, sondern eher auch vielleicht, dass deutsche Unternehmen da schon etwas verhaltener waren in den letzten Jahren. Das wiederum gesagt, ohne jetzt spezifisch auf Unternehmen eingehen zu können. Ein zweiter Punkt, das ist sehr heterogen über Unternehmensgrößen und auch über Sektoren, wie die Abhängigkeit oder die Verbundenheit mit China ist, sowohl bei Importen als auch Exporten. Das müsste man sich wirklich konkret anschauen. Das kann man so nicht sagen. Und auch hier datenseitig ist, muss man sagen, für Deutschland Unternehmensfirmendaten ist extrem schwierig, dort überhaupt arbeiten zu können. Zu Ihrem allerersten Punkt, in welchen Sektoren ist es relevant, diese Abhängigkeit von China? Es gibt natürlich die von der EU definierten strategischen Importprodukte. Und da ist es so, dass für Deutschland das recht ähnlich ist wie das Bild grundsätzlich für die EU. Aber auch hier sei gesagt, dass im Falle eines Kappens sozusagen von Handelsbeziehungen es nicht so wäre, dass es zu einem Totalausfall käme. Denn auch bei den Gütern, die dort von der EU als solche gekennzeichnet sind, gibt es schon andere Produzenten. Und auch da ist die EU in großen Teilen nicht so, es gibt kein Monopol. Irgendjemand sagte vorhin, hat das Wort Monopol gesagt. Es gibt bei keinem dieser Produkte ein Monopol Chinas. Wenn man sich das anschaut über die unterschiedlichen Sektoren, so ist China für unterschiedliche Sektoren unterschiedlich wichtig. Für die Gesamtwirtschaft wiederum sind die Sektoren, die sehr große Exposure nach China haben, allerdings sehr, sehr klein. Deswegen ist es im Mittel eben, kommt es zu dieser recht niedrigen einstelligen Prozentzahl.
Dankeschön. Markus Dönz fragt für die SPD.
Meine Frage richtet sich an Herrn König. Und zwar beschäftige ich mich mit der Frage, welche Rahmenbedingungen und Handlungsmaxime sind für die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit China wichtig. Und hier ist der Hintergrund für mich die Frage, Was können wir in der EU und auch in den Mitgliedstaaten tun, um diese Rahmenbedingungen zu schaffen, zu schützen, also ein Level Playing Field schaffen? Und ein Stichwort ist hierbei beispielsweise die Novellierung des Außenwirtschaftsgesetzes, aber auch die Frage, was mit dem Comprehensive Agreement of Investment ist, ob man das weiter vorantreiben soll oder ob das weiterhin eher ausgeschlossen ist.
So, jetzt schauen wir mal, ob wir Alaska hören können und ob Sie uns in Alaska gehört haben.
Ja, ich habe Sie gehört und ganz herzlichen Dank für die Frage und vielen Dank für die Möglichkeit, heute mit Ihnen zu sprechen. Ich hoffe, Sie hören mich. Ja, gut, wunderbar. Um ganz konkret auf Ihre Frage einzugehen, was das CAI, also das Comprehensive Agreement on Investment angeht, da will ich nur ganz kurz sagen, das sollten wir weiterhin schlafen lassen und sollten jetzt eigentlich zukunftsgerichtet einfach nach vorne schauen, wie wir wirtschaftsnahe Lösungen finden können. Meine Antwort hat zwei Aspekte, Teilaspekte. Einerseits würde ich einerseits sagen, dass wir uns auf folgende Aspekte besonders fokussieren sollten, nämlich einerseits, wenn es jetzt um die Unterstützung der Bundesregierung geht, möchte ich einerseits nur sagen, auch im Interesse der Unternehmen, dass die Entscheidung über die Ausgestaltung von Lieferketten, also über Lieferanten oder neue Betriebsniederlassungen, unternehmerische Entscheidungen bleiben müssen. Also natürlich teilt die DHK das Ziel von einem nachhaltigen und verantwortungsvollen unternehmerischen Handeln in globalen Wertschöpfungsketten. Aber und wir erkennen natürlich auch die Wichtigkeit an des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes. Aber momentan sind auch natürlich viele Unternehmen davon betroffen, dass sie mit großer Rechtsunsicherheit zu kämpfen haben, erhöhte Bürokratie und kaum kalkulierbaren Risiken. Stattdessen wäre es wichtiger, dass wir tatsächlich, und ich glaube, da stimme ich mit allen Rednern eben Vorrednern auch zu, die strategischen Abhängigkeiten bei Rohstoffen oder wichtigen Vorprodukten identifizieren. Eben deswegen auch, wenn wir das eben systematisch erarbeiten, da stimme ich ja Herr Houtouari zu, das ist noch nicht der Fall, sondern wir haben immer nur punktuelle Studien dazu. Wichtig ist auch, aufbauend auf die nationale Sicherheitsstrategie, dass wir eine klare Definition von nationalen Sicherheitsrisiken in den Wirtschaftsbeziehungen haben. Ich denke da natürlich an das Thema Costco und Hafen Hamburg und die mögliche Beteiligung davon und die Herausforderung, die das eben auch kreiert hat, indem nämlich auch nicht ganz klar definiert wurde, was nun mal kritische Infrastruktur ist oder nicht. Die Hafenstrategie versuchte das jetzt ja ein bisschen anzuadressieren, aber auch hier fehlt es dann letztendlich auch an der Finanzierung. Aber es ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt gewesen. Ganz konkretes Thema auch, ich möchte es nur mal ansprechen, die Überkapazitäten und die Belastung der deutschen Unternehmen, weil die Überkapazitäten aus dem asiatischen Raum vor allem in Sachen Produktionssicherheit, Sozial- und Umweltstandards eine große Herausforderung darstellen, weil einfach die Direktvertriebsmodelle aus China den europäischen Binnenmarkt momentan mit 1 Milliarde Kleinwarensendungen pro Jahr überschwemmen. Hier muss auf jeden Fall Einhalt geboten werden. Und das wäre zum Beispiel auch ein Thema, was man angehen kann. Und abgesehen vom Ausbau der wirtschaftlichen Resilienz und Diversifizierung haben wir besprochen, ist aber auch ein Faktor noch ganz wichtig für mich. Wir müssen an den Standort Deutschland denken. Also unsere Umfrage.
Ein gutes Schlusswort.
Ich
habe einen Wunsch auch, und Sie kommen, glaube ich nachher auch noch mal zu Wort mit Blick auf Standort Deutschland. Zurzeit hat das Wort die Kollegin Dr. Denzer. Vielen Dank. Nach Alaska erstmal. Das klingt
echt toll. Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Rühling. Sie hatten ausgeführt, dass wirtschaftliche Abhängigkeiten zum Problem werden können, insbesondere weil wir wissen, dass China auch bereit ist, dann Zwangsmaßnahmen einzuleiten. Wir haben das im Inselstreit mit Japan um Rohstoffe gesehen, 2010, aber auch jüngst gegenüber Litauen in einer politischen Auseinandersetzung. Deswegen nochmal die konkrete Frage an Sie. Warum müssen wir dringend unsere Wirtschaftssicherheit im deutschen und europäischen Kontext erhöhen? Und welche konkreten Risiken ergeben sich aus den bisher bestehenden Abhängigkeiten?
Im europäischen Rahmen zu handeln. Sie haben es angesprochen. Eine zentrale Herausforderung ist in der Tat, dass China bereit ist, politisches Kapital aus den Abhängigkeiten zu schlagen. Wir haben sozusagen am Beispiel Russland natürlich gesehen, bei unseren Abhängigkeiten von Energie aus Russland, was das zur Folge haben kann. Und die Abhängigkeiten von China sind eben weit komplexer. Man kann darüber streiten, ob sie gravierender sind oder nicht, aber sie sind auf jeden Fall komplexer. Und darum geht es eben sehr stark darum, sie genau zu verstehen. Hier hat glaube ich, Mikko Rotari bereits sehr wichtig darauf hingewiesen, dass wir Ressourcen ausbauen müssen, national, aber natürlich im europäischen Rahmen handeln und damit gutem Beispiel als Deutschland vorausgehen. Aus meiner Sicht geht es schon um eine weitere Aufbau von qualifiziertem Personal in dem Zusammenhang. Aber ich glaube, es geht schon auch, das ist ja auch aus der Äußerung von Herrn König nochmal deutlich geworden, auch schon um einen vertrauensvollen Informationsaustausch mit der Wirtschaft. Auch da muss man sicherlich schauen, wie man das angehen kann. Und letztlich muss sich unsere Antwort darauf aus dem europäischen Dreiklang aus Protect, Promote und Partner ergeben. Und nochmal zu dieser Analysefähigkeit vielleicht der Hinweis, wenn man schaut, die Abhängigkeiten sind wirklich hochkomplex. Die US-amerikanische Administration hat im Rahmen des amerikanischen CHIPS Acts zur Analyse und gezielten Investitionen und Umsetzung etwa 500 neues Personal eingestellt, qualifiziertes Personal eingestellt, um die Risiken zu verstehen, um zu verstehen, wie man das dann auch in den Antworten umsetzt. Da sind wir als Europa nicht. Japan hat ein ganzes Ministerium für Wirtschaftssicherheit geschaffen. Da sind wir nicht. Das müssen wir vielleicht auch nicht. Aber zu schauen, wie wir Ressourcen auf die Straße bringen, wie wir gut mit der Wirtschaft zusammenarbeiten und wie Deutschland proaktiv an den europäischen Bemühungen mitwirken kann, das halte ich für ausgesprochen zentral.
Vielen Dank, Herr Rühlig. Stefan Rohnow für die CDU zum Zweiten, der gar nicht doch da. Jetzt ist er überrascht, dann bekommt der Kollege Kuban das Wort.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Staatssekretär, meine Frage richtet sich an Frau Dr. Jungblut. Erstens, es wurde ja jetzt eben gerade schon mal sehr umfassend auch beschrieben, dass es eigentlich auch noch eine weitere strategische Aufbereitung braucht. Und man muss ja manchmal auch mal über den Tellerrand hinausblicken. Jetzt haben die Amerikaner die US-China Economic and Security Review Commission eingerichtet. Welche Lehren ziehen Sie aus der bisherigen Arbeit, die dort getätigt worden ist? Und würden Sie so eine vorgeschlagene Kommission auch für Deutschland für richtig erachten? Und zweitens, vielleicht können Sie uns noch mal ein bisschen mitnehmen. Die wirtschaftspolitische Lage hier in Deutschland ist bekannt. Aber wie sich die Prognosen in China auch entwickeln, wirtschaftspolitisch oder wirtschaftlich, da würde ich noch mal Ihre Einschätzung, würde mich da noch mal sehr interessieren.
Ganz herzlichen Dank für die Frage, Herr Kuban, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich spreche ebenfalls in meiner persönlichen Kapazität als Expertin. Ich möchte noch mal ganz wichtig den Punkt vorausschicken, dass China aus Sicht der EU in Deutschland Partner, Wettbewerber und Systemrivale ist. Und gerade der letzte Punkt ist ja der Grund, weshalb wir uns so intensiv mit den kritischen strategischen Abhängigkeiten beschäftigen, die ausgenutzt werden können, um politische Ziele zu erreichen. Es wurde ja gerade schon öfters erwähnt, wir müssen mehr Kapazitäten auf- und ausbauen in Deutschland und in der Europäischen Union, um die Analyse der Abhängigkeiten zu systematisieren und Handlungsempfehlungen zu entwickeln. Und da könnte die vorgeschlagene Kommission eine wichtige Rolle spielen, um den politischen Entscheidungsfindungsprozess besser zu informieren und eben für eine Systematisierung der punktuell ja vorhandenen Studien, insbesondere zu den gesamtwirtschaftlichen Abhängigkeiten, zu erreichen. Zum zweiten Punkt, noch zu dem Punkt, die Kommission, die sich in den USA konstituiert hat, mit der haben wir uns seitens der Bertelsmann Stiftung letztes Jahr ausgetauscht. Und diese Kommission führt regelmäßig Fact-Finding-Missions mit gleichgesinnten Partnern durch, um zu verstehen, wie diese mit den sicherheitsrelevanten Aspekten in den Wirtschaftsbeziehungen zu China umgehen. Ist besetzt von Expertinnen aus unterschiedlichen Bereichen. Und das wäre durchaus ein Orientierungspunkt für Deutschland, um an dem Thema weiter und systematischer zu arbeiten, Expertinnen stärker einzubinden. China selbst betreibt zur zweiten Frage eine De-Risking-Strategie, die hat schon vorher angefangen, bevor sich der politische Westen damit auseinandergesetzt hat, zu nennen, zum Beispiel Made in China 2025, wo das Ziel eben ist, die Abhängigkeit Chinas von ausländischer Technologie zu verringern, im Gegenzug aber möglichst die Abhängigkeit von China zu erhöhen. Auch das Konzept Dual Circulation, was einen sehr starken Fokus auf die Stärkung der Binnenwirtschaft hat, bei gleichzeitiger Reduzierung der Abhängigkeiten vom Ausland, insbesondere westlichen Ausland, ist hier zu nennen.
Das war eine Punktlandung. Herzlichen Dank, Frau Dr. Jungblut. Das Fragerecht geht jetzt an die FDP. Der Kollege Kronweig hat das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch meine zweite Frage richtet sich an Herrn Strack, BDI, und knüpft an die Frage von Herrn Kuban. Die USA setzen das Instrument der Investitionskontrolle bei Outgoing Investments ein. Ist es da aus Sicht des BDIs nicht naheliegend, dass Deutschland bzw. die EU ebenfalls ein neues Instrument zur Kontrolle von Investitionen deutscher Unternehmen im Ausland einführen? Oder sind mögliche Risiken bereits über bestehende Exportkontrollrechte abgedeckt?
Vielen Dank. Ich sehe in der Tat deutliche Unterschiede zwischen den USA und der EU, insbesondere Deutschland. In den USA war einer der Haupttreiber für ein Outbound Investment Screening die hohe Aktivität von US-Investmentfonds, insbesondere im Bereich Venture Capital, mit einer hohen Aktivität in China, für die die US-Regierung eine ganz, ganz geringe Transparenz hatte. Und der Hauptantrieb war, diese Aktivitäten zumindest mal besser erfassen zu können. Diese Notwendigkeit besteht für Deutschland, ich würde sagen, gar nicht, weil unsere Investitionen in China sind zu 90% Investitionen, Direktinvestitionen der deutschen Industrie. Und für diese Investitionen haben wir eine Meldepflicht bei der Deutschen Bundesbank. Und die Daten liegen vor und sind extrem transparent bis hin zu einer Branchenaufschlüsselung und einer Zahl der Arbeitsplätze. Aus unserer Sicht ist im Bereich Outbound Investment Screening über die deutsche Exportkontrollregelung durchaus alles abdeckbar, was den Transfer sensibler Technologien anbelangt. Denn die Exportkontrolle umfasst, Herr Kellner, Sie wissen das besser als ich, ja nicht nur Technologie, die wir liefern an Kunden im Ausland, sondern sie umfasst auch Technologien, die Siemens liefert an einen Standort in China oder eine andere Firma. Von daher haben wir eine weitgehende Kontrolle. Ich würde aber gern noch das halb leere Glas von Mikko Huotari etwas korrigieren. Für mich ist das Glas halb voll. Im Bereich Rohstoffe wissen wir um die Abhängigkeiten. Und es gibt erste Schritte, wie beispielsweise diesen Rohstofffonds, der uns hilft, jenseits von Marktmechanismen aktiver zu werden. Ich weiß von Beispielen, dass Firmen in der Tat angefangen haben, Lieferketten wegzudiversifizieren von China, wissend, dass es ihnen höhere Kosten verursacht, beispielsweise mit Partnern in Japan, aber Risiken verringert. Und bei Investitionen in China haben wir unter anderem die Deckelung bei den Investitionsgarantien und haben auch in unserer gemeinsamen Studie, die wir letztes Jahr veröffentlicht haben, festgestellt, die Risiken bei den deutschen Investitionen in China sind volkswirtschaftlich relativ gering, letzter Satz, weil sie sich fast zu 100% aus den Gewinnen in China speisen und damit volkswirtschaftlich kein besonderer Risikofaktor darstellen. Danke.
Vielen Dank. Interessanter Hinweis. Esra Limbacher nochmal für die Sozialdemokraten.
Ja, herzlichen Dank. Ich würde noch mal die Breitbandverbindung nach Alaska testen und Herrn König fragen zu dem konkreten Vorschlag in dem Antrag der Union. Inwiefern braucht es aus Ihrer Sicht eine weitere parlamentarische Institution zur Untersuchung der deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen? Oder ist es nicht sinnvoller, den deutschen Wirtschaftsstandort und die Wirtschaft mit konkreten Maßnahmen in ihren De-Risking-Strategien zu unterstützen? Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank für die Frage. Aufbauend auf meine letzte Antwort auch, was die Standortfaktoren Deutschland angeht. Also in aller Kürze, wir halten die Einsetzung der Kommission für nicht unbedingt notwendig. Die generelle Idee ist sehr nachvollziehbar, aber tatsächlich, es geht wirklich jetzt darum, den Wirtschaftsstandort Deutschland zukunftsfähiger noch zu machen. Denn ein zukunftsfähiger, wirtschaftsnaher Umgang mit China erfordert eine selbstbewusste Stärkung von Standortfaktoren in Deutschland. Wir als DHK haben Anfang 2024 kürzlich die Ergebnisse unserer alljährlichen Standortumfrage vorgestellt. Da haben wir festgestellt, seit der ersten Erhebung im Jahr 2008 sind die Rahmenbedingungen für die industrielle Produktion noch nie so schlecht gewesen wie derzeit. Auf einer Schulnotenskala von 1 bis 6 bewerteten die Unternehmen die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung mit einer 4,8, also mangelhaft. Und es ist ganz klar, eine Folge dieser verbesserungswürdigen Standortbedingungen in Deutschland ist, dass notwendige Investitionen der Unternehmen ausbleiben oder an anderen Standorten getätigt werden. Und das muss man ernst nehmen und eben auch die Dringlichkeit eben anerkennen. Insofern tatsächlich, und ich muss auch nochmal aufgreifen, was Herr Strack auch nochmal gesagt hat, wir müssen auch immer dran denken, wir müssen auch die Informationen und die Daten der jeweiligen Unternehmen schützen. Wir müssen auch dafür sorgen, dass wir auch, wie gesagt, wirtschaftsnah handeln. Und deswegen letztendlich eine Kommission und ein bürokratischer Aufwand mit noch mehr Herausforderungen für Unternehmen, die sowieso schon belastet sind, ich habe das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz auch angesprochen, ist letztendlich nicht zielführend. Wir sollten Bürokratieabbau machen, wir sollten den Standort Deutschland generell fördern, wir sollten in Bildung, wir sollten in China-Kompetenzförderung investieren. Also es gibt da sehr viele Anhaltspunkte, wo wir anknüpfen können, um Deutschland da auch zukunftsfähiger und auch wettbewerbsfähiger mit China zu machen. Weil wichtig ist mir auch nochmal zu sagen, die deutschen Unternehmen scheuen nicht den Wettbewerb mit China, solange er halt fair ist. Und dafür müssen wir uns einsetzen. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch dafür sorgen, dass Deutschland wettbewerbsfähig bleibt. Und da tatsächlich, wenn wir uns die Statistik angucken, könnte man sich durchaus Sorgen machen, dass dem nicht immer so ist. Deswegen in aller Kürze, die Kommission, wie sie so dargestellt ist, ist nicht unbedingt, glaube ich, so wirtschaftsnah, wie wir uns das gerne wünschen würden aus Sicht der DHK. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr König. Die nächste Frage geht an die CDU-CSU. Und der Kollege Ruhnhoff vertritt den Kollegen Loos.
Sehr gerne. Meine Frage geht an Frau Dr. Jungblut. Sie haben ja geforscht zu der Bedeutung von Gewinnen deutscher Unternehmen in China. Mich würde interessieren, wie Ihre Erkenntnisse dort sind und wie Sie die Investitionen großer deutscher DAX-Unternehmen in China beurteilen.
Ja, vielen Dank für die Frage. Dabei handelt es sich ja um die Studie, die wir unter anderem mit Marex, IBE Köln und BDI zusammen erstellt haben letztes Jahr. Wir konnten da zeigen, dass eigentlich analog zu den Handelsbeziehungen die Effekte von Investitionen in China auf gesamtwirtschaftlicher Ebene keine sehr großen Abhängigkeiten erzeugen. Es ist aber auch bekannt, dass es für einzelne Sektoren und Unternehmen anders aussieht, dass wir es da mit Klumpenrisiken zu tun haben, die noch nicht sehr gut erforscht sind. Herr Hinz ist ja schon auf die Frage nach Zugang zu Unternehmensdaten eingegangen. Das Thema ist schon öfters aufgekommen. Und da sehe ich jetzt noch durchaus Handlungsbedarf, denn Risiken für einzelne Unternehmen und Sektoren können sich auch zu einem gesamtwirtschaftlichen Risiko entwickeln, obgleich die Investitionen insgesamt keines darstellen. Und das könnte auch eine Aufgabe einer möglichen Kommission sein, da noch mal stärker reinzugehen und herauszufinden, inwiefern es doch möglich ist, Zugang zu bestimmten Unternehmensdaten zu gewinnen, möglicherweise auch in einem nicht öffentlichen Format. Denn in den letzten Jahren gab es viele Analysen zur gesamtwirtschaftlichen Bedeutung von Abhängigkeiten. Aber je näher man sich mit dem Thema beschäftigt, je tiefer man einsteigt, desto klarer wird, es ist notwendig, auch Zugang zu Unternehmensdaten zu bekommen und eben zu analysieren, wo genau liegen denn die Risiken, was lässt sich tun. Und es ist für die politische Entscheidungsfindung sehr wichtig, evidenzbasiert zu agieren, um entsprechende Maßnahmen zu entwickeln, gerade mit Blick auf Investitionen im Ausland. Da sehe ich also Handlungsbedarf, was die Datenverfügbarkeit angeht. Und da ist, um politische Entscheidungen zu treffen, eine Verbesserung der Datengrundlage notwendig.
Vielen Dank, Frau Dr. Jungblut. Wir lernen permanent hier, dass die Daten natürlich immer wichtiger werden. Und vielleicht müssen wir da diese Austarierung mit Datennutzung, Datenschutz in Deutschland auch noch mal diskutieren, auf verschiedenen politischen Ebenen. Die Gruppe Die Linke hat jetzt das Fragerecht, das einmalige in diesem Fall. Herr Kollege Cézanne, bitte.
Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ich würde gerne Herrn Rühlig etwas fragen. Und zwar, Sie haben aus meiner Sicht die politischste Stellungnahme hier vorgelegt. Ich frage mich, also ich verstehe sofort, dass es Abhängigkeiten zum Beispiel bei Rohstoffen und dergleichen gibt, die problematisch werden könnten. Da finde ich die bekannten Zahlen schon klar. Aber da das Ganze sich ja vor der Verschiebung eines internationalen Kräfteverhältnisses abspielt, wäre denn nicht eine gemeinsame Initiative der entwickelten Industriestaaten unter Einschluss von China zu, sage ich mal, einer Reform der internationalen Wirtschaftsbeziehungen mindestens als Begleitmaßnahme zu dem, was jetzt hier diskutiert wird, notwendig oder eigentlich sogar zielführender als das jetzt im Wesentlichen, wie soll ich sagen, wie so eine Art Wirtschaftskrieg zu inszenieren. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Dr. Rühli.
Ja, vielen Dank. Das ist fraglos eine berechtigte Frage. Der Punkt ist, wir sind natürlich mit einer kooperativen Politik gegenüber China und mit China an vielen Stellen auch viele Jahre sehr gut gefahren im Sinne von, es hat den Wohlstand mit Sicherheit in beiden Ländern gemehrt. Für das, was Sie vorschlagen, ist ein Stück weit natürlich Voraussetzung, dass alle Seiten ein gemeinsames Interesse daran haben, einschließlich der Volksrepublik China selbst. Und das ist vorhin schon einmal in dem Statement eines anderen Experten oder einer anderen Expertin mit angeklungen hier, dass China selbst eine sehr starke De-Risking-Politik betreibt. Sicherheit als ein zentrales Motiv wird immer größer geschrieben in China. Sicherheit bezieht sich auch auf wirtschaftliche Sicherheit, wirtschaftliche Abhängigkeiten zu adressieren. Insofern findet einfach in China selbst eine zunehmende Gewichtung hin zu sicherheitspolitischen Fragen, die dann eine stärkere Gewichtung haben als Fragen wirtschaftlicher Entwicklung statt. Das betrifft das Thema duale Zirkulation. In dem Kontext ist es benannt worden. Und auch das Ziel, ein höheres Ausmaß an Selbstversorgung in China zu erstellen. Will heißen, China macht hier einen Prozess, im Übrigen schon sehr viel länger als wir und sehr viel konsequenter als wir, auch sehr viel länger und konsequenter als die USA, die mich zweifeln lassen, ob einfach das politische Kapital da ist, ob der politische Wille und die politische Opportunität da ist, das zu tun, was Sie hier vorschlagen, gemeinsam mit China.
Herzlichen Dank, Kollege Kaufmann für die AfD.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine zweite Frage geht an Herrn König. Sie hatten ja auch schon das Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz von selbst angesprochen gerade. Jetzt hat Ihr Hauptgeschäftsführer von der DIHK, Martin Wandsleben, und auch der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Derks sowie der Präsident Peter Adrian, die haben sich alle ausgesprochen in verschiedenen Pressemitteilungen für eine Überarbeitung des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes auf nationaler und auch auf europäischer Ebene. Noch in der vorliegenden Stellungnahme auf Seite 2, da schreiben Sie, Entscheidungen über die Ausgestaltung von Lieferketten, also über Lieferanten oder neue Betriebsniederlassungen, müssen unternehmerische Entscheidungen bleiben. Jetzt die Frage, wie sollte nach Ihrer Ansicht so eine Überarbeitung der bestehenden Lieferkettengesetzgebung unter Berücksichtigung der Aussagen, die ich genannt habe, ausgestaltet sein? Und zielt Ihre Aussage nicht vielmehr auf eine Abschaffung des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes ab?
Herzlichen Dank für die Frage. Um konkret darauf, auf den letzten Teil Ihrer Frage zu antworten, wie könnte man das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz umgestalten, vielleicht erstmal den Namen kürzen. Und zweitens wäre es einfach nochmal wichtig, ich kann Ihnen vor allem sagen, was die Unternehmen uns sagen. Und die Belastung der Unternehmen ist vor allem damit verbunden, dass der Bürokratieaufwand, die unklaren Regelungen, die damit verbunden sind, beziehungsweise auch einfach die Problematik der Umsetzung. Ich kann Ihnen aus dem Fall mit China natürlich sagen, dass viele Unternehmen tatsächlich damit zu kämpfen haben, dass selbst wenn sie proaktiv versuchen, mit chinesischen Partnern über das Gesetz zu sprechen, die chinesische Seite einfach sagt, dass nach chinesischer Auffassung keine Menschenrechtsverletzungen vorliegen und dementsprechend das Gesetz einfach nicht gültig ist. Das heißt also, es gibt wirklich Aufklärungsarbeit, die man da erstmal tätigen muss, damit man überhaupt auf der gleichen rechtlichen Ebene überhaupt aktiv ist. Wir als DHK sind auch schon in Dialog auch mit dem BMAS und dem BMZ und auch natürlich BAFA, um zu gucken, wie man auch noch mal nachtarieren kann oder wie man auch zumindest die Unternehmen auch besser unterstützen kann, beziehungsweise wie man auch zumindest im konkreten Fall von China dafür sorgen kann, dass man eben halt auch mit gleichen Karten irgendwie spielt, weil das ist momentan eben nicht der Fall. Deswegen, es geht vielleicht jetzt gar nicht, konkret gar nicht um die radikale Abschaffung oder die radikale Umänderung des Gesetzes, aber auch um eine ganz klare Sensibilisierung, denn da muss man auch Aufklärungsarbeit tätigen, weil wir wollen ja auch kein Bemühungsgesetz haben, sondern wir möchten ein Gesetz haben, was auch tatsächlich positiven Effekt hat auf die Ausgestaltung von Lieferketten. Und da, glaube ich, geht das eben auch nur, wenn man eben halt eben vor allem im Fall mit China eben auch dafür sorgt, dass auch verstanden wird, was man mit dem Gesetz erreichen will und dass man auch die Chinesen in der Hinsicht auch abholt, dass man auch versteht, was da passiert. Unser Vorschlag ist eben auch deswegen, dass man auch mit der Lokalregierung tatsächlich wirkliche Aufklärarbeit auch macht. Also das heißt, man muss noch sehr viel mehr Hausaufgaben machen und sehr viel mehr Zeit damit auch verbringen, dieses Gesetz auch wirklich zu erklären. Es reicht nicht nur einfach zu sagen, das ist jetzt Gesetz und jetzt muss China in dem Fall pushen, sondern man muss da auch Vielen wirklich Dank. Das einfach noch mal einmassieren. Und ich glaube, genau. Das ist halt einer der...
Ja. Vielen Dank. Chantal Kopf, bitte für Bündnis 90 Die Grünen.
Danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herr Dr. Rühlig. Sie haben vorhin sehr stark betont, dass wir im europäischen Rahmen handeln müssen. Und in der Tat mache ich mir etwas Sorgen, dass unterschiedliche nationale De-Risking-Strategien innerhalb der EU ein potenzieller Spaltpilz sein könnten. China weiß ja auch relativ genau, wie man europäische Mitgliedstaaten vielleicht ein Stück weit gegeneinander ausspielen kann, wo die jeweiligen Vulnerabilitäten und Interessen liegen und sucht auch sehr stark ja das bilaterale Gespräch mit Mitgliedstaaten innerhalb der Europäischen Union, wie zum Beispiel der Besuch des Handelsministers in Frankreich zeigt. Deswegen ist meine Frage an Sie, was denn notwendig ist, um zu einer gemeinsamen, koordinierten europäischen Strategie zu kommen, sodass wir unserem Souveränitätsanspruch gemeinsam gerecht werden.
Vielen Dank. Das ist in der Tat eine ausgesprochen herausfordernde Angelegenheit, wie Sie berechtigterweise hingewiesen haben. China pflegt bilaterale Beziehungen zu verschiedenen Staaten der Europäischen Union. Das ist natürlich auch ihr gutes Recht. Und es ist sozusagen unsere Hausaufgabe unser Problem, sozusagen, wenn wir hier nicht mit einer geeinten Stimme sprechen. Nun hat die Europäische Union mit der Wirtschaftssicherheitsstrategie ja schon erstmal Leitlinien gesetzt. Diese Wirtschaftssicherheitsstrategie liest sich sozusagen, wenn man das Dokument erstmal sich anschaut, ein Stück weit natürlich in erster Linie als eine Erklärung oder als einen Rahmen, der sehr viel einordnet, was auch schon geschehen ist. Aber zugleich sehen wir, dass die Europäische Kommission nun schrittweise sozusagen weitere Umsetzungsschritte geht, Analyseschritte geht, derzeit laufende oder ein Stück weit abgeschlossene Verfahren bezog sich auf 4 kritische Technologien. Was, glaube ich, ausgesprochen zentral ist in diesem Rahmen, ich glaube, es geht jetzt irgendwie nicht darum, das Rad ganz neu zu erfinden, sondern worum es geht, ist, dass diese Initiativen, die auf diese Wirtschaftssicherheitsstrategie folgen, dass die nun ausgesprochen aktiv auch von den Mitgliedstaaten unterstützt werden. In diesem gerade genannten Fall der 4 Technologien sind entsprechend auch Anfragen, um Informationen und Daten aus den Mitgliedstaaten zu sammeln, an die Mitgliedstaaten ergangen. Und das sind, glaube ich, tatsächlich die Prozesse, in die sich Deutschland und alle anderen Staaten sehr aktiv einbringen müssen, in der Hoffnung, dass eine gemeinsame Analyse und gemeinsames Verständnis und gemeinsame Datengrundlagen dann dazu führen, dass man tatsächlich im Rat, im Rahmen der verschiedenen Mitgliedstaaten dann auch zu einer gemeinsamen Linie kommen muss. Die große Herausforderung aus meiner Sicht, das betrifft tatsächlich nicht nur die Fragen wirtschaftlicher Sicherheit, sind nicht so sehr, dass wir uns auf EU-Ebene einigen, sondern dass wir keine parallelen Außenpolitiken mit China in den Mitgliedstaaten fahren.
Dankeschön, Markus Dönz, die SPD.
Bezogen auf die letzte Frage und die Antwort würde ich doch gerne noch mal Dr. Huhtari fragen. Und zwar, die Handelskompetenz liegt ja auf Europäischer Union. Wir haben aber kein faires Level Playing Field zwischen China und der Europäischen Union. Das ist ja gestört, auch durch die chinesische Politik, die sich in den letzten Jahren noch mal erheblich verändert hat. Wie können wir denn zu einem fairen Level Playing Field kommen und wie sollte das gestaltet sein und wer sollte da eigentlich der Akteur sein? Die Mitgliedstaaten oder im Prinzip die Europäische Union, die Kommission?
Na, wie Sie sagen, vielen Dank für die Frage. Es ist ja erstmal richtig, dass die Handelspolitik in Brüssel gesteuert und koordiniert wird. Und die Bemühungen zur Herstellung von Reziprozität, Level Playing Field, sind ja in den letzten Jahren durchaus gegenüber China nicht mit großem Erfolg gezeigt gewesen. Insofern ist, glaube ich, der Punkt hier, dass, und ich verstehe Herr Rühlig so, auch wenn ich Nationalstaaten eine eigene Außenpolitik zugestehen würde, dass zumindest in den Fragen es notwendig ist, dass der Bundeskanzler und der französische Präsident den gleichen Ton wählen und die gleichen Interessen vertreten, nämlich dass europäische Handelsschutzinstrumente, so während wir zum Schluss gekommen sind, dass sie in Brüssel stattfinden sollen, dann auch eingesetzt und umgesetzt werden. Ich glaube, bei dem Thema, das ist Ihnen gut bekannt, hat die Kommission eine härtere Gangart zuletzt gewählt, Trade Chief Enforcer eingesetzt. Wir haben neue Instrumente, die gegenüber China jetzt auch das International Procurement Instrument oder das Anti-Subsidies Instrument zum Einsatz kommen. Und ich glaube, die nüchterne Analyse der letzten 10, 15 Jahre Handelspolitik gegenüber China muss zeigen, dass wir nur mit dieser gebündelten Stärke tatsächlich eigene und auch deutsche Interessen durchsetzen können. Das wird Ihnen im Bundestag in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich mit Blick auf die Frage Subsidies, Investigationen im Bereich EV noch Sorgen bereiten, weil genau da das Spannungsfeld deutsche Interessen versus europäischer Prozess, der gestartet worden ist, ganz eklatant zutage tritt. Und hier zu kalibrieren zwischen dem, was europäische Einigkeit herstellt und dem, was zumindest aus der deutschen Automobilindustrie dem Kanzleramt angetragen wird mit Blick auf deren eigenen Interessen, das läuft im Moment auseinander. Und das ist eine Ausgangslage. Da sollten wir nicht wieder wie vor 10 Jahren, wo wir das gleiche im Fall Solarindustrie hatten, europäisch uneinig auftreten. Und auch im Bundestag, glaube ich, ist es notwendig, dass wir hier die Priorisierung vornehmen. Aus meiner Sicht liegt sie beim europäischen Prozess.
Herzlichen Dank. Tilman Kuban für die CDU-CSU.
Ja, Herr Vorsitzender, Herr Staatssekretär, es würde mich jucken, jetzt viel zum Umgang des Bundeskanzlers mit Herrn Macron zu sagen, aber ich will mir das jetzt mal sparen. Ich würde trotzdem gerne noch mal an Dr. Hutari fragen. Merix hat ja in der Vergangenheit auch häufig bemängelt, dass wir im Bundestag zu wenig grundsätzliche Debatten auch zur deutsch-chinesischen oder deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehung führen. Und ich würde mich deswegen auch noch mal auf die Kommission beziehen, die vorgeschlagen wurde, wie Sie dazu stehen, solche strategischen Debatten auch eher zu verstetigen über diese Kommission.
Besten Dank für die Frage. Also zum einen, und deswegen der notwendige größere Blick, glaube ich, wir sind in einer neuen Phase der geopolitischen Globalisierung und der Bundestag ist gut beraten, Kompetenz aufzubauen, um die Analyse von strategischen Abhängigkeiten, Handlungskompetenzen etc. auch für sich selbstständig besser aufzustellen. Merix und viele andere haben, glaube ich, zu Recht dafür plädiert, dass es da um China kompetente Fragen gibt, aber es ist eine größere Herausforderung. Wenn der IWF feststellt, dass wir in einer Phase der globalen Fragmentierung bereits jetzt heftige Auswirkungen auf die globale Integration haben und der Deutsche Bundestag sozusagen diese Analyse mitträgt, dann müssen wir die Konsequenzen daraus ziehen und stark in den Kapazitätsaufbau investieren. Ob genau diese Kommission die richtige Lösung ist. Ich glaube, es ließe sich auch ein stärker länderagnostischer Ansatz wählen, um das Problem zu bearbeiten. Aber wenn ich jetzt hier in diesem Kreiswirtschaftsausschuss frage, wer kann hier eine fundierte Aussage dazu geben, ob die Rohstoffabhängigkeit von China sich in den letzten 2 Jahren verbessert hat, in welchem Fall, was die 10, 12, 15 strategischen Güter sind, wo wir sicherstellen müssen, dass sie verfügbar sind in Deutschland und ob wir uns da verbessert haben oder nicht. Ich wage zu behaupten, dass die Antwort eher sozusagen, wo sind die richtigen Analysen, ist. Und aus der Feststellung schließt sich für mich, dass wir da eine große Hausaufgabe haben. Ob die jetzt sozusagen länderspezifisch durchgeführt werden muss, da sind, glaube ich, verschiedene Möglichkeiten denkbar. Ich glaube auch, dass beispielsweise die Technologievorausschau mit Blick auf China und andere Staaten relevant ist. Es ist notwendig, dass beispielsweise Arbeitsgruppen die sich mit europapolitischen oder mit wirtschaftspolitischen und außenpolitischen Fragen verständigen, enger zusammenarbeiten in der Frage Wirtschaftssicherheit. Also man kann das nicht nur als Regierungsaufgabe sehen und auch über einen Regierungshinwechsel weg, würde ich behaupten, dass wir da eine längerfristige Aufgabe haben. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Kollege Lembacher, bitte.
Ja, ich würde gerne Frau Dr. Jungblut fragen. Der Herr Dr. Juhu Atari hat ja vorhin richtigerweise dargestellt, dass China zwar noch stärkster Handelspartner ist, aber das Handelsvolumen natürlich 2023 geschrumpft ist. In diesen Tagen kam eine neue Studie raus, des Instituts der deutschen Wirtschaft, die aber dargestellt hat, dass keine nennenswerte De-Risking-Strategien wirklich bislang zumindest in den Zahlen vorhanden sind, dass die Abhängigkeiten sich nicht wirklich in den letzten Monaten und Jahren verändert haben. Woran lag das aus Ihrer Sicht, dass das Handelsvolumen so zurückgegangen ist? Haben Sie dafür eine Erklärung?
Ja, vielen Dank für die Frage. Zum einen zum Rückgang des Handelsvolumens. China selbst steht vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen. Das Bruttoinlandsprodukt ist von den Wachstumsraten her zurückgegangen. Es gibt viele strukturelle Probleme. Und das ist sicher einer der Gründe, warum wir es hier mit einem Rückgang des Handelsvolumens zu tun haben. Natürlich spielen auch die geopolitischen Spannungen eine Rolle, dass wir die im Sinne einer Diversifizierung auf Verlagerung von Handelsströmen feststellen können. Nichtsdestotrotz sind die Fortschritte mit Blick auf De-Risking gemischt. In manchen Bereichen findet das statt. Das hängt auch sehr stark vom Sektor und den Unternehmen je nach Größe ab. Aber wie Herr Hortari ja auch betont hat, sind da immer noch Hausaufgaben zu tun, um eben tiefer reinzugehen und wirklich noch mal genau zu verstehen, wo sind denn diese Risiken gerade in Lieferketten und bei Unternehmen und zu analysieren, was kann da getan werden, auch um Unternehmen noch besser zu unterstützen bei ihrem De-Risking und bei der Diversifizierung. Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiges Thema, was eben auch eine Kommission aus externen Expertinnen behandeln könnte und als Aufgabe annehmen.
Vielen Dank, Frau Dr. Jungblut. Das Wort hat der Kollege Kronenberg für die FDP.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine dritte Frage richtet sich ebenfalls an Herrn Strack. Der Antrag verfolgt das Ziel, Vulnerabilitäten durch Diversifizierung zu reduzieren. Stichwort ist da Economic Security. Mir scheint allerdings der Ansatz ein wenig defensiv. Sind aus Ihrer Sicht auch offensive Instrumente zum Abbau von Klumpenrisiken oder Abhängigkeiten denkbar? Und an welche würden Sie dann denken, auf EU-Ebene oder auch seitens der Bundesregierung, zum Beispiel beim Thema Exportgenehmigungen?
Danke. In der Tat finde ich, das greift nicht nur für den Antrag für die Kommission, wie sie vorgeschlagen wird, sondern das greift auch für das EU-Maßnahmenpaket, was letztes Jahr zu Economic Security beschlossen wurde und was Tim Rühlig und andere auch schon angesprochen haben. Aus unserer Sicht im BDI für die deutsche Industrie, es greift zu kurz, weil es trägt die Überschriften Partner, Promote und Protect. Oder auch in der Reihenfolge Promote, Protect, Partner. Und im Kern finden wir aber zu viel, was sich um das Thema Protect kümmert. Spiegelt auch jetzt unsere aktuelle Diskussion wider. Wir finden wenig, was Anleihen nimmt in dem Bereich Partner, wo wir durchaus den Eindruck haben, wir haben nicht alle Chancen genutzt, aus einer Trump-Administration kommend, in eine Biden-Administration gehend, die uns wieder die Hand gereicht hat, mehr zusammenzuarbeiten zu einem Thema China. Und das Thema Promote kommt aus unserer Sicht völlig zu kurz. Und hier wünschen wir uns eine viel größere Offensivhaltung. Wir brauchen um Promote und Partner zu kombinieren, laufen wir im Moment richtig Gefahr, dass die Europäische Union mit seinem Umgang zu Freihandelsabkommen sich ins Abseits katapultiert. Das ist wirklich eine bedenkliche Entwicklung, die wir anmahnen, wo wir wissen, da haben wir das Wirtschaftsministerium auf unserer Seite, aber so wie die französische Regierung bei Mercosur im Moment agiert, so wie uns Australien verlässt, da haben wir ein echtes Problem. Ich will auch unterstreichen, was Mikko Huhtari gesagt hat. China treibt uns an die Grenze. Das, was wir normalerweise machen, zu sagen, wir beantworten den Wettbewerb mit marktwirtschaftlichen Instrumenten. Es funktioniert nicht mit China und es funktioniert weder im chinesischen Markt noch auf unserem Heimatmarkt hier. Und wir haben immer mehr Branchen, die sagen, das Level Playing Field mit chinesischen Firmen, die aus einem anderen wirtschaftlichen Umfeld in China hier im Markt anders operieren können, mit günstigeren Angeboten kommen können, macht immer mehr Branchen das Leben schwer. Da haben wir ein echtes Problem.
Dankeschön. Ja, man wünscht sich manchmal, dass das, was auch aus Frankreich mit einem Blick auf Global Responsibility zu hören ist, sich manchmal auch in Freihandelsabkommen widerspiegelt. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Herr Kollege Rohnhoff.
Eine Frage geht. Ja. So, noch einmal. Das andere Mikrofon ist leider defekt. Meine Frage richtet sich an Herrn Strack. Mich würde interessieren, wie Sie den Ansatz, den wir häufig aus der Industrie hören, local for local bewerten. Also deutsche Investitionen in China von Unternehmen nur für den chinesischen Markt und welche Chancen und Risiken daraus sich für Deutschland bzw. die deutsche Wirtschaft ergeben.
Danke für die Frage, Herr Rohnhoff. Das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, das liefert auch ein Stück weit einen Erklärungsansatz dafür, warum das IW feststellt, dass die De-Risking-Strategie bisher sich nicht so richtig widerspiegelt in den Zahlen. Weil in der Tat halte ich die globale Strategie nicht nur von der deutschen Industrie, sondern auch von Industrien weltweit, die alte Globalisierung ad acta zu legen, wo Wertschöpfungsketten in den Firmen global gedacht wurden. Heute werden Wertschöpfungsketten in den Firmen eher regional gedacht, was zu in der Umstellungsphase zu einem vermehrten Investitionsverhalten führt. Auch in China. Wir haben in den letzten 3 Jahren Rekordinvestitionen in China erlebt von der deutschen Industrie. Aus genau diesem Grund, um Risiken abzubauen, werden Wertschöpfungsketten eher auf China konzentriert, die bezogen sind auf den Absatz in China. Wertschöpfungsketten, die auf den US-Absatz konzentriert sind, werden auch befördert durch den Inflation Reduction Act in den USA konzentriert. Und diese geopolitische Verschiebung spiegelt sich im Moment wieder in dem Investitions- und Handelsverhalten der Unternehmen. Und aus meiner Sicht ist es eine irreversible Entwicklung, wo wir die alte Globalisierung, full-fledged, möglichst globale Wertschöpfungsketten verlassen haben und in der Tat eher in eine Fragmentierung der Weltwirtschaft reingehen, die für uns Chancen hat, wenn wir mitspielen. Bin ich bei Tom Königs entscheidenden Punkt. Wo wir wirklich Sorge haben sollten, ist, was macht es mit dem Standort Deutschland? Weil wir investieren viel im Ausland. Wenn ausländische Firmen gleich viel bei uns investieren, dann haben wir netto volkswirtschaftlich, kommen wir gut raus. Das sehen wir im Moment nicht. Und wir machen uns intensive Sorge, dass die Lokalisierung sich in den kommenden Jahren negativ niederschlagen könnte im deutschen Export.
Dankeschön. Das Wort hat Mike Ossendorf für Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, vielen Dank. Ich habe noch mal 2 Fragen an Dr. Rühlig. Zum einen haben Sie sich in Ihrer Stellungnahme mit Halbleiterprodukten beschäftigt. Wie würden Sie denn die Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft skizzieren im Worst-Case-Szenario eines Abbruches der Lieferketten aus China und Taiwan? Jetzt mal allein in diesem Bereich, um mal das Risiko vielleicht plastischer zu machen. Zweitens empfehlen Sie ja, mehr Ressourcen in die Politik der Wirtschaftssicherheit zu investieren. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen ausführen, wie das beispielsweise konkret funktionieren könnte.
Dank. Ich möchte eingangs sozusagen 10 Sekunden darauf verwenden, nochmal einen Punkt sozusagen zu erweitern, den Fridolin Strack vorhin ansprach. Er sagte, proaktiver zu werden, mehr in Promote zu investieren. Ich würde sagen, gerade wenn wir auch über Digitaltechnologien sprechen, die meisten dieser Lieferketten sind und Wertschöpfungsketten sind ausgesprochen transnational. Das heißt, China spielt eine Rolle, viele andere Staaten spielen eine Rolle. Und diese alle nun zu entwirren, ist aufwendig, kurzfristig nicht möglich. Längerfristig wäre es sicherlich möglich, aber dann unter extrem hohen Kosten. Und das bedeutet, ich glaube, es geht schon auch um ein Risikomanagement und um ein Management dieser Lieferketten. Und deswegen ist es mir nochmal wichtig zu sagen, proaktiv heißt zusätzlich zu dem, was Fridolin gerade sagte, glaube ich, auch nochmal zu überlegen, wo sind eigene Stärken und wie können wir auch diese eigenen Stärken erhalten, und das knüpft sozusagen auch nochmal sozusagen an Standortpolitik in Europa und in Deutschland mit an. Das halte ich für ausgesprochen zentral. Das Digital Power China Research Consortium legt dazu auch Anfang des kommenden Monats dann nochmal eine längere Studie vor. Zu Ihren beiden Fragen. Halbleiterproduktion, das ist in der Tat ein zentraler Punkt. Wir haben bereits den European Chips Act. Der geht sehr stark darauf ein, wenn man sozusagen die verschiedenen Produktionsschritte sieht, in der sogenannten Frontend-Fertigung in einem von 3 Produktionsschritten, insbesondere bei den Chips neuester Generation sehr viel zu investieren. Das ist dieser Fall in Magdeburg beispielsweise. Was wir sehen, ist, die Abhängigkeiten von China gerade sind sehr hoch, was die sogenannte Backend-Fertigung betrifft. Das heißt, wir müssen hier sehr viel stärker darauf schauen, wie wir verschiedene Produktionsschritte in den Blick nehmen. Das meinte ich vorhin mit auch ein stärkeres Verständnis von Produktions- und Lieferketten zu entwickeln. Das scheint mir an dem Punkt wirklich zentral, denn die Frontend-Fertigung für die Chips neuester Generation, da reduzieren wir unsere Abhängigkeiten von Taiwan, wenn wir das ausbauen. Das ist sicherlich ausgesprochen gut, denn Chips sind in sehr, sehr vielen Produkten. Das Problem ist, die deutsche Wirtschaft, gerade auch die Automobilindustrie, braucht vor allem Chips etwas älterer Generation. Und das ist im Moment gar nicht in unserem Fokus. Da gilt es zum Beispiel deutlich auszubauen. Jetzt sehe ich mit Blick auf die Zeit, dass ich die zweite Frage leider nicht mehr beantworten kann. Tut mir leid.
Ich weiß nicht, ob man vielleicht noch mal gefragt wird. Einige wenige Möglichkeiten bestehen noch. Die erste ergibt sich mit Markus Töns gegebenenfalls.
Vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn König. Wir leben ja in einem Spannungsfeld von Export und Import. Und wenn ich die Überproduktion im asiatischen Raum betrachte, unter anderem in China, auch Stahl, welche Auswirkungen hat das auf unsere Exportfähigkeit, wenn beispielsweise Industrien oder unsere Industrien in Europa, die sich ja transformieren sollen und auch wollen, jetzt erheblich unter Druck kommen, weil der billige Stahl oder andere Produkte ähnlicher Art auf den europäischen Markt drängen?
Ganz herzlichen Dank. Stichwort Überkapazitäten in all seinen Formen und in all seinen Transmutationen ist eines der, glaube ich, dringlichsten Themen, das angegangen werden muss und was auch von der Politik anerkannt werden muss, als eine der größten Belastungen, einfach auch, um nochmal das Stichwort zu sagen, für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Es ist auf jeden Fall ein, wie gesagt, wir sehen uns gegenüber den wettbewerbsverzerrenden Maßnahmen der chinesischen Staatsführung, die auch keinen Abbruch haben werden in den kommenden Jahren. Das heißt, wir müssen da einfach auch anerkennen, dass die Imbalance weiterhin Fortbestand haben wird. Und deswegen ist eben genau auch die Frage, die auch an die Politik gestellt werden muss, wie kann man die Unternehmen und auch eben die diversen Industrien dabei unterstützen, diesen Wettbewerb sich auch zu stellen. Dass es auf jeden Fall einen Bedarf gibt, auch die jeweiligen Wirtschaftszweige zu stärken und eben auch dafür zu sorgen, dass man eben auch den Wettbewerb aufnehmen kann, ist ganz klar. Ich möchte nur erinnern an die Solarindustrie. Da haben wir den Wettbewerb verloren und das sollten wir auf jeden Fall nicht wiederholen in dieser Form. Also insofern quasi auch nur mein Appell beziehungsweise meine Zustimmung, dass das ein unglaublich dringliches Thema ist. Ich habe auch die Überkapazitäten im Kleinen wenn es um die Produktflut aus China kommt, die jetzt eben auch zugenommen hat durch eben die Handelsportale aus China. Das ist genauso ein Thema im Kleinen wie auch im Großen. Also da gibt es auf jeden Fall sehr viel Handlungsbedarf und ich glaube auch einfach eine Entscheidungsfähigkeit seitens der Regierung, um eben auch erstmal zu sehen, wie groß ist die Belastung, wie groß ist der Wettbewerb tatsächlich und wo können wir tatsächlich auch nachtarieren und wo ist auch der Bedarf am größten seitens der deutschen Industrie und Wirtschaft. Danke.
Ich mich auch und gebe dem Kollegen Kaufmann für die AfD das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine dritte Frage richtet sich auch nochmal an Herrn König. Und ich möchte nochmal zu sprechen kommen auf die Schattenseiten von dem deutschen Engagement von Unternehmen in China oder wie Sie es schreiben in der Stellungnahme, ein zunehmend schwieriges Marktumfeld, in dem die deutsche Wirtschaft zunehmend Diskriminierungen und Einschränkungen wie zum Beispiel Investitionsverboten, Joint-Venture-Auflagen, Lokalisierungsanforderungen über erzwungenen Technologietransfer bis hin zum Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen ausgesetzt ist. Jetzt die Frage, welche Maßnahmen sehen Sie als geeignet und angemessen an, um dem künftig entgegenzuwirken?
Für die Frage. Tatsächlich, das sind Themen, die eben auch wir gerne natürlich dem Bundeskanzler mitgeben für seine Reise jetzt eben nach China. Tatsächlich, wir sind große Verfechter auch davon, dass wir einfach wirklich daran glauben, dass der Dialog und die Flankierung der Interessen der deutschen Unternehmen in ihrem China-Geschäft durch die Bundesregierung sehr, sehr wichtig ist. Also Sie haben die Liste ja auch gerade nochmal aufgestellt. Diese Liste müsste man sowieso immer einpacken und eben auch vorbringen. Das heißt, man muss auch da den politischen Druck machen. Generell, ich persönlich bin eben auch ein Verfechter, so wie seit meiner Zeit, in der ich auch in Shanghai gelebt habe, dass man immer mitdenken muss, dass Druck aus seitens der Bundesregierung bei chinesischen Stakeholdern tatsächlich Effekt hat. In der Hinsicht kann man nicht immer nur sagen, die Wirtschaft wird das schon richten, sondern manchmal ist es wirklich auch hilfreich, bei den großen Treffen eben auch dafür sich einzusetzen, dass man eben diesen Themenkatalog eben auch voranbringt und eben auch eben politischen Druck auch eben äußert. Also das einerseits und auf der anderen Seite bitte einfach auch da weiterhin im Dialog mit den Unternehmen zu stehen, weil wir stellen diese Listen an Herausforderungen eben zusammen, weil wir die eben auch, weil wir eben auch anerkennen, dass viele dieser Themen, die das Level Playing Field einfach auch weiterhin erschweren, sich seit Jahrzehnten nicht wirklich verbessern. Also wir werden auch nicht müde, die Themen immer voranzubringen. Aber hier appelliere ich einfach auch noch an alle, die hier auch versammelt sind und auch an alle Sachverständigen und ihre Organisation. Es hilft einfach da auch geschlossen Druck zu machen und eben auch zu sagen, dass man in gewisser Weise eben auch bestimmte rote Linien oder auch bestimmte Themen hat, wo man einfach auch Fortschritt machen muss. Und da fehlt es manchmal nach meinem persönlichen Ermessen einfach auch ein bisschen am politischen Mut, diesen Druck auch auszuüben gegenüber der chinesischen Seite. Ein zentralistisch geführtes Regierungssystem reagiert nämlich manchmal recht gut auf politischen Druck. Und auch wenn das vielleicht nicht immer den ganzen Prinzipien unserer Marktwirtschaft entsprechen kann, will ich nur darauf appellieren, dass man eben auch immer bedenken sollte, eine Resolution oder eben ein resolutes Auftreten seitens der Bundesregierung kann Berge versetzen.
Vielleicht wird dem Bundeskanzler von unserer Anhörung berichtet, man weiß es nicht, bevor er mit dem Chef dort die ersten Gespräche führt. Herr Kollege Dr. Wiener für die CDU-CSU.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Da wir uns ja auch dem Ende der Diskussion hier nähern, will ich zunächst mal sagen, dass die Debatte gezeigt hat, dass das wichtige Themen sind und dass es durchaus Sinn machen würde, sich diesen Themen auch weiter anzunehmen. Wir haben ja geworben für eine Kommission, die sich damit beschäftigt. Und ich glaube, die Debatte hat gezeigt, auch die Antworten der Experten haben gezeigt, dass das Sinn machen würde. Ich habe noch mal eine Schlussfrage an Herrn Hinz. Und zwar haben Sie gesprochen von den Wohlfahrtsverlusten, die wir sehen würden bei einem Decoupling. Jetzt glaube ich nicht unbedingt, dass ein volles Decoupling passieren wird, sondern die Frage ist auch, mit welchen Wohlfahrtsverlusten müssen wir rechnen, schon allein aufgrund der Tatsache, dass wir eine Fragmentierung des Welthandels sehen und auch ein De-Risking. Also was wird uns das an Wohlstand kosten?
Vielen Dank für die Frage. Sehr relevant. Also es ist natürlich hier eine Abwägung zwischen einer Sicherheit, die etwas kostet. Also das ist, man kann darüber nachdenken wie über eine Versicherungsprämie, die man zahlt dafür, dass man aber auf absehbare Zeit Sicherheit hat in der hier bei Vorprodukten oder bei Marktzugang. Das heißt, es wird sich natürlich, wird sich in einem geringeren Wohlfahrtsverlust widerspiegeln als ein hartes Decoupling natürlich, aber man zahlt eben dafür schon jetzt, wenn man denn dieses De-Risking betreibt, eine Prämie, wie was bei Versicherung ist. Ich möchte gerne noch mal einen Punkt wiederholen, der immer wieder aufgetaucht ist und der auch gerade im Vorbeitrag so angeklungen ist. Man sollte und darf sich als Deutschland, als Europa nicht klein machen. Die Chinesen haben wahnsinnige Abhängigkeiten gegenüber den Produkten, die wir liefern nach China, gegenüber, die brauchen unsere Technologie, die brauchen unsere Investitionen. Und da hat man manchmal das Gefühl, als ob wir mit dem Rücken zur Wand stehen würden. Und dem ist absolut gar nicht so. Bei unseren Simulationen, auch wenn man sich hier rein Daten anschaut, sind die Abhängigkeiten Chinas gegenüber dem Westen und auch insbesondere gegenüber Deutschland massiv. Also wenn man das jetzt gegeneinander aufrechnen wollen würde, ist China abhängiger von Deutschland, als Deutschland es von China ist. Und das sollte man sich manchmal ein wenig vor Augen führen, auch im Hinblick auf politische Besuche, auf Interaktionen mit chinesischen Counterparts, dass Deutschland sich hier nicht klein machen braucht.
Dankeschön. Wir kommen zu den beiden letzten Fragen. Die vorletzte geht an Kollegen Limbach.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde meine letzte Frage gern an Herrn Dr. Rühlig wenden. Wir haben gerade eben ja schon über die Bedrohung von Produktionsüberkapazitäten, insbesondere auch für die deutsche und europäische Wirtschaft, gesprochen. Ganz konkret wurde in den vergangenen Tagen auch vor dem Hintergrund der Reise unseres Bundeskanzlers nach China über die EU-Überlegungen hinsichtlich Strafzölle bei E-Auto-Importen gesprochen. Halten Sie ganz generell gesprochen europäische Strafzölle für ein probates Mittel oder ist es nicht vielmehr so, dass die Erfahrungen insbesondere der Trump-Ära gezeigt haben, dass das ein Bumerang ist, der auch immer zurückkommt?
Vielen Dank. Grundsätzlich glaube ich, dass man nicht Instrumente vom Tisch nehmen sollte. Es geht immer um den Einzelfall und den Einzelfall zu prüfen. Ich glaube, im Falle der E-Autos haben wir es mit verschiedenen Problemen zu tun. Das eine ist, dass der Überkapazität und der, die Sie angesprochen haben, und der Frage sozusagen, hat China hier nicht einfach einen extremen Anreiz zu sehr günstigen Konditionen Elektroautos auf den europäischen Markt zu werfen. Das heißt, hier geht es in der Tat um Fragen fairen Wettbewerbs. Da halte ich durchaus die Prüfung auch von Strafzöllen für völlig legitim auf Seiten der Europäischen Union. In der Tat besteht natürlich das Risiko, das auch sehr real ist, dass es auch chinesische Gegenmaßnahmen gibt. Aber hier schließe ich mich meinen Vorrednern auch nochmal an, verweise auch nochmal auf meine letzte Antwort mit Hinweis darauf. Wir sind so zahnlos nicht. Also wir sollten uns da auch nicht klein machen und jetzt bestimmte Mittel von vornherein ausschließen, nur weil das auch uns etwas kosten könnte. Das Zweite ist aber im Falle der Elektroautos oder überhaupt von Autoimporten, dass die schon ausgesprochen kritisch sind, auch mit Blick auf die Datensicherheit. Autos, nicht spezifisch E-Autos, aber Autos werden zunehmend Computern auf Rädern. Sie haben Spracherkennungstools im Cockpit, sie sammeln Daten aus dem Umfeld, zunehmendes autonomes Fahren, selbst wenn das noch nicht vollständig autonom ist, aber sie haben einen Einparkassistent etc. Das sind alles kritische Daten und deswegen ist es zunehmend bedeutsam, woher die kommen, und vielleicht lohnt sich in dem Falle auch ein Blick nach China. China selbst schränkt beispielsweise die Nutzung von amerikanischen Teslas in einigen Gebieten in China ein, weil sie das für kritische Daten halten. Und vielleicht ist das gar nicht so eine schlechte Idee, hier zu sagen, das lohnt in der Tat reinzuschauen und auch die Risiken für uns jenseits von Wettbewerbsfragen auch für unsere Sicherheit zu prüfen. Und auch da kann man mit Strafzöllen zumindest Zeit gewinnen. Das mag nicht schön klingen, aber das ist ein Mittel, das uns durchaus helfen könnte.
Dankeschön. Und durch die Neuberechnung schließt jetzt nicht die FDP, sondern Bündnis 90 Die Grünen die Befragung ab. Liebe Kollegin Dr. Detzer.
Herzlichen Dank. Ich würde Herrn Strack gerne noch mal fragen.
Da ich finde, dass insbesondere der BDI in seiner China-Strategie erhebliche Fortentwicklung auch vorgenommen hat. Und ich finde die Ausführungen, die Sie gemacht haben, dazu auch wirklich einschlägig. Ich möchte rekurrieren auf Ihre Ausführungen, dass insbesondere in Bezug auf das Level Playing Field die alleine die Wettbewerbsfähigkeit uns nicht retten wird, wenn, ich sage es in der Spielersprache, jemand mit gezinkten Karten spielt. Und da würde ich aber dann gerne noch mal den konkreteren nächsten Schritt erfragen, der aus Ihrer Sicht da dann notwendig ist. Zölle sind gerade angesprochen. Wir alle wünschen uns einen regelbasierten Welthandel, müssen aber eben anerkennen, dass er momentan gerade aufgrund der Überkapazitäten sehr unter Druck ist. Deswegen da die konkrete Frage, welche Instrumente könnten aus Ihrer Sicht da sinnvoll sein?
Vielen Dank für die Frage und auch danke, dass ich den Abschluss machen darf. Ich glaube, ich kann für alle Experten feststellen, dass wir, soweit ich es rausgehört habe, uns alle einig sind, die Defensivinstrumente, die wir aktuell haben und die die Kommission neu geschaffen hat, insbesondere im Bereich Anti-Subsidy, die sollten wir konsequent nutzen. Das ist definitiv auch eine Haltung, die wir im BDI unterstützen. Wenn im Einzelfall ein anderer Staat mit einer Retorsion reagieren sollte auf diese Maßnahmen, dann sind das Kosten, die wir halt dann in Kauf nehmen müssen. Wir können nicht proaktiv diese Instrumente nicht nutzen. Der zweite Punkt, den ich anführen würde, das ist, ich glaube, kein BDI-Punkt. Das ist meine persönliche Einschätzung. Sie würden, glaube ich, von BDI-Leuten im Lobbying niemals hören, dass wir industriepolitisch neue Akzente setzen würden. Von mir hören Sie das heute, weil ich glaube wirklich, wir müssen industriepolitisch neue Akzente setzen. Wir können es uns nicht erlauben, wenn die USA im IRA eine ganz klare Komponente von lokaler Wertschöpfung und von Sicherung nationaler Sicherheitsinteressen einbaut, dass wir sowas bei uns nicht machen. Und ich gebe Ihnen das Beispiel von Tim Rühlig mit autonomem Fahren. Und das sind sehr gute Beispiele, weil da entsteht eine Sicherheitsdimension, wo ich den Eindruck habe, auch Solar, wir haben nicht das Race verloren. Wir haben Technologien, da müssen wir halt noch mal anfangen mit Dingen, die wir technologisch durchdrungen haben, die wir beherrschen. Wenn wir eine Verlässlichkeit haben, dass Förderinstrumente der Bundesregierung und der Kommission im Green Deal und bei sonstigem, wenn wir eine Verlässlichkeit haben, dass die lokale Wertschöpfung berücksichtigt, dann werden Firmen auch wieder investieren in Dinge, die aktuell vom Preis her sich nicht rentieren. Also in so eine Richtung ermutige ich uns, neu zu denken.
Zum Schluss ermutigende Worte und auch wichtige Worte. Herzlichen Dank, Herr Strack, aber auch herzlichen Dank allen Beteiligten und insbesondere den Sachverständigen für die interessanten, wie ich finde, sehr interessanten und hilfreichen Beiträge. Ich bedanke mich auch für das Interesse an dieser Anhörung, die jetzt ihr Ende gefunden hat. Dankenswerterweise standen uns auch zwei Kameraleute zur Verfügung, die dafür gesorgt haben, dass es drei sogar, Entschuldigung, ja, nach links gucke ich nicht so oft. Es sei denn, ich muss der SPD das Wort geben, aber das ist vielleicht, ja, darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen. Jedenfalls bedanke ich mich bei drei Kameraleuten, denn sie haben dafür gesorgt, dass wir sozusagen über den Rahmen hier hinaus gesehen werden konnten und gegebenenfalls, glaube ich, auch noch in der Mediathek, falls Interesse besteht. Ich würde sagen, das Thema ist es wert. Wer es verpasst hat, muss das nachsehen. Also herzlichen Dank für das Interesse und ich verabschiede mich nicht nur bei allen, die hier sind, sondern auch bei der Öffentlichkeit insgesamt. Wir werden nämlich gleich unsere reguläre Ausschusssitzung nicht öffentlich fortsetzen. Wir machen jetzt eine kleine Verschnaufpause. Diejenigen, die dann nicht mehr da anwesend sind, müssen uns verlassen. Vielen Dank fürs Hiersein. Ich schließe die Sitzung.